Diese Folge wird präsentiert von Hiscox. Wenn wir für unsere Auftraggeber tätig sind, dann können Fehler sehr teuer werden. Verpasst du beispielsweise eine Deadline und deinem Auftraggeber entsteht ein finanzieller Schaden, dann kann er diesen bei dir geltend machen. Um dich dagegen abzusichern, bietet die Hiscox branchenindividuelle Haftpflichtversicherung für Freelancerinnen und Freelancer an. Deinen Versicherungsschutz kannst du über das Baukastensystem individuell zusammenstellen und dich so speziell für deine Ansprüche und Branche versichern. Im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern ist Hiscox dabei kein Generalist, sondern wirklich spezialisiert auf uns Freelancer und somit auch sehr gut vertraut mit den Risiken, die mit diesem Arbeitsmodell einhergehen. Bei der Wahl einer Versicherung ist für mich vor allem wichtig, wie die sich verhält, wenn es dann mal zum Schadensfall kommt. Und diesen Schadensservice haben Hiscox-Kunden mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Auch ein Grund, warum ich selber Kunde bei Hiscox bin. Kommt es also mal zum Schaden, erhältst du dort schnellstmögliche Hilfe von einem Experten, der dich von Anfang bis Ende betreut. Alle Infos zu Hiscox findest du auf hiscox.de/freelance und in den Shownotes.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Mein heutiger Gast ist Jan Stein. Jan ist Online-Marketer, Auswanderer und Gründer der Agentur Lebegeil Media. In dieser Folge haben wir über Jans Weg in die Selbstständigkeit gesprochen, wie er nach Mexiko ausgewandert ist und sein Freelancertum zur Agentur gemacht hat. Herzlich willkommen im Freelancer-Podcast, Jan.
Hi Yannick, krass, du hast schon 194 Folgen. Ich bin, glaube ich, irgendwie 130 oder so.
Ich glaube, du hast ein bisschen später angefangen als ich. Ich bin seit 2017 dabei. Wann hast du gestartet?
Ja, meinen ersten Podcast 2019, den habe ich dann irgendwann gestoppt, weil ich hatte dann zwei Podcasts parallel und dann 2020, dann während der Pandemie, habe ich den aktuellen gestartet, den Lebegeil Erlebnis Podcast und dann irgendwann habe ich gesagt, hier, ich mache nur noch einen weiter und den ursprünglichen habe ich dann pausiert. Also insgesamt sind es vielleicht auch schon 200 Folgen.
Ja, nicht schlecht. Also ich meine, der Zeitraum ist bei dir ja ein bisschen kürzer, in dem du die aufgenommen hast. Insofern auch Respekt. Ist ganz schön viel Aufwand, ne? So ein Podcast, denkt man, finde ich immer gar nicht. Ich habe das eigentlich ursprünglich aus der Faulheit heraus gestartet, dass ich keinen Blog schreiben wollte.
Ah, okay.
Weil ich so tippfaul bin, aber es ist dann doch mit viel verbunden. Haben wir auch eben schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, mit Terminvergabe und, also, ja.
Genau, und dann am Ende, wenn man das veröffentlicht, dann muss man auch noch die Social-Media-Posts machen und dann E-Mails rausschicken und Foto vom Gast anfordern und so weiter.
Genau.
Das kann man ganz gut automatisieren.
Ja.
Oder wenn man halt einen Assistenten hat oder eine Assistentin, dann kann man da auch einige Sachen auslagern.
Ja, haben wir schon gesprochen, das wäre mein nächstes To-Do, mal den Podcast-Prozess nochmal ein bisschen ins Jahr 2024 bringen. Da ist ja eigentlich schon viel mehr möglich, was ich gar nicht nutze.
Ja.
Du hast schon gesagt, du hast einen Podcast. Der Podcast gehört zur Agentur, die du leitest. Lebegeil Media, hast du schon erwähnt. Wir wollen in dieser Folge ein bisschen über deinen Weg zu dieser Agenturgründung sprechen und dann darüber hinaus auch so ein bisschen wie du das machst, so positionierungstechnisch, strategisch vielleicht. Du bist ja Marketer, dementsprechend glaube ich auch für viele Hörer interessant, die keinen Marketing-Background haben und dann im Freelancing plötzlich sich selber vermarkten müssen. Das ist ja so eine Sache, die du gleich mitbringst, die aber den meisten Programmierern oder Grafikdesignern dann gar nicht so leicht fällt, ne? Also da können wir auf jeden Fall auch gleich ein bisschen drüber sprechen. Aber lass uns vielleicht mal da starten, dass wir es chronologisch haben. Wie bist du überhaupt selbstständig geworden? Wann ist das bei dir gestartet?
Also chronologisch müssen wir ins Jahr 2012 zurückgehen. Da habe ich nämlich hier in Mexiko, also ich bin auch gerade in Mexiko, in Guadalajara, da habe ich hier ein Auslandssemester gemacht. Und dann hatte ich hier natürlich eine Freundin, wie es so kommt, immer bei den deutschen Auslandsstudenten. Und dann 2013 bin ich wieder zurück nach Deutschland. Habe dann da in einer Social-Media-Agentur gearbeitet in Berlin und hatte aber immer so irgendwie dieses Bedürfnis, dass ich wieder zurück wollte. Ich hatte dann 3 Jahre lang auch eine Fernbeziehung hier nach Mexiko und das war natürlich nervig. Und dann in Berlin, als ich in diesem Office gesessen war, habe ich mir gedacht, ja, ich spreche ja mit meinen Kunden eigentlich sowieso nur per E-Mail oder per Telefon. Ich treffe die ja nie persönlich. Warum muss ich dann hier in Berlin in dem Office sein? Und dann dachte ich mir, das kann man ja auch eigentlich remote machen. Und dann hatte ich zufällig einen Kollegen auch bei der Agentur, der war schon so ein bisschen in dieser digitalen Nomadenszene drin und hat mich dann da auch drauf gebracht. Da gibt es dann auch diese Konferenz, oder die gab es damals, die DNX.
Ah
Die waren
ja,
dann
ja.
zweimal in Berlin. Da war ich dann so die ersten Male, habe mich da schon so ein bisschen informiert, wie man denn sich selbstständig macht, wie man online arbeiten kann, weil ich hatte auch vorher in Mexiko schon nach Jobs gesucht, aber das Gehaltsniveau ist hier halt nicht so geil. Also du
Ja.
kriegst so als Einstieg, selbst mit Masterabschluss, kriegst du vielleicht so 500, 600 € im Monat.
Oh,
Und da kannst du halt
okay.
gerade mal überleben, aber
Ja.
kannst halt nicht reisen, kannst nichts zurücklegen, hast irgendwie 10 Urlaubstage im Jahr. Und dann dachte ich mir, nee, das ist es auf jeden Fall nicht, was ich machen will.
Nee.
Und deswegen habe ich mich halt also, ja, reingelesen, wie kann ich mich selbstständig machen. Dann ist auch die Idee aufgekommen für meinen Blog, für lebegeil.de, weil ich sehr gerne Escape Rooms gemacht habe. Ich habe sehr, sehr gerne Freizeitparks besucht und dann habe ich halt in dem Blog gestartet, so mit, ja, einfach über Freizeitaktivitäten zu schreiben. Und das war dann so mein erstes eigenes Projekt. Und 2015, also nach 2 Jahren in der Agentur in Berlin, habe ich dann gekündigt und habe gesagt, ich mache das jetzt auf eigene Faust. Ich hatte schon so ein, zwei Kunden, die dann ich zum Start mitgenommen hat, also jetzt nicht von der Agentur, aber die habe ich mir selber schon nebenbei, so abends, immer nach der Arbeit, habe ich die schon so betreut, habe da schon ein bisschen Geld verdient, habe auch mir, was ich ganz wichtig finde für den Start auch, so ein Emergency Fund mir aufgebaut. Also ich habe mir gesagt, wenn ich diese Schwelle erreiche an Ersparten, dann kündige ich. Und sobald ich das erreicht hatte, habe ich dann gekündigt. Genau, und dann bin ich gestartet als Freelancer und noch mit dem Blog nebenbei.
Da steckt auch schon ein sehr guter Tipp drin eigentlich
Ja.
an die
Aha.
Hörer vielleicht. Also diese Rücklagenbildung, wie du das jetzt genannt
Ja.
hast, Emergency Fund, so hat man so eine Art Nachvollziehbarkeit da drin, ne? Wenn man sagt, ich möchte mich selbstständig machen, aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Setzt dir vielleicht vorab eine Kalkulation, kann man ja im
Ja.
Vergleich mit der Cash Burn Rate, also wie viele Monate kannst du überleben, wenn dein Einkommen stoppt, kannst du ja dann hochrechnen. Das ist, jeder hat ja auch einen anderen Lebensstil, ne? Wenn du jetzt
Ja,
im Monat nicht
genau.
viel brauchst, dann ist das bei dir halt geringer und umgekehrt.
Ja,
Und dann, ja,
das
wie
war
du
halt
das
hier in
gemacht hast.
Mexiko dann der Vorteil, dass ich, ja, hier in Mexiko sind die Lebenshaltungskosten natürlich etwas niedriger. Vor allem
Ja.
damals, ich habe angefangen, ich habe irgendwie 500 € im Monat dann verdient als Freelancer. Und durch diese Rücklagen habe ich aber gedacht, ja gut, wenn ich 500 € im Monat ausgebe, dann kann ich da locker 2 Jahre überleben,
Ja.
wenn ich gar keinen Job oder gar nichts reinbekomme. Das war natürlich nur, um die Sicherheit zu haben. Also es ging natürlich dann immer weiter bergauf mit dem Einkommen, aber
Ja.
es ist halt schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich muss nicht nach 2 Monaten wieder mich irgendwo bewerben.
Ja, auf jeden Fall. Also der Gründungsstandort ist natürlich entscheidend, wie das Lohnniveau oder die Lebenskosten da dann auch sind. Aber ist super, dass du dann so schon das angegangen bist. Für viele ist es ja gar nicht mal so eine geplante Entscheidung. Vielleicht verliert man seinen Job. Jetzt in Corona, während der
Ja,
Pandemie haben
klar.
viele ihren Job verloren, haben dann gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und haben sich dann selbstständig gemacht. Wenn man das so angehen kann und schon so strukturiert Rücklagen bildet, dann ist es natürlich ein ganz anderer Start. Und auch diese Angst, Existenzangst spielt nicht so eine Rolle in den ersten Monaten, die ja viele auch lähmt, wenn man dann plötzlich merkt, oh, irgendwas funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe.
Ja, auf jeden Fall.
Heißt, das ist jetzt vom zeitlichen her 2012 noch oder 2012 war dein Auslandsjahr?
Genau, 2012 war das Auslandsjahr, dann 2013 bin ich nach Berlin gezogen, 2015 habe ich dann gekündigt und im August 2015 bin ich dann eigentlich offiziell ausgewandert nach Mexiko. Und
Dann lebst du
seitdem
ja auch schon lange
jetzt
da
schon,
jetzt, ne?
ja, schon fast 9 Jahre jetzt bin ich jetzt
Ja.
hier.
Und von da hast du dann erstmal weiter gefreelanced, also sprich so als Einzelperson dein Geld verdient, oder?
Genau, ja. Ich habe erstmal versucht, so mir eigene Gigs reinzuholen. Da ist am Anfang nicht so viel reingekommen. Und dann irgendwie über Connections habe ich dann einen Geschäftsführer kennengelernt von so einer Webinar-Software. Und
Okay.
da bin ich dann, haben wir ausgemacht, hier, ich mache jetzt mal auf 20, ja, so 20 Stunden die Woche, das komplette Marketing für die. Also die hatten gar nichts damals. Und da habe ich auch mit einem mega niedrigen Stundensatz angefangen. Also ich glaube, das waren so 15 oder 20 € zum
Oh, okay.
Start.
Ja.
Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man halt mit einem niedrigen Stundensatz anfängt, weil man halt erstmal lernen kann und dann hat man halt auch die Möglichkeit, viel auszuprobieren. Also ich habe die ersten 2, 3 Jahre eigentlich mega viel gelernt, weil ich halt durch diesen niedrigen Stundensatz habe ich halt viele Aufträge bekommen. Und ist halt auch wieder, ne, je nachdem, wo man lebt. Also in Deutschland ist es wahrscheinlich schwierig mit 15, 20 € die Stunde mittlerweile. Aber hier in Mexiko ging das natürlich ganz gut.
Ja, genau. Ich würde sagen, bei deiner besonderen Situation kann man das machen. Ich glaube, in Deutschland wäre es da schwierig geworden mit
Ja,
15 Euro.
denke ich
Weil,
auch.
also, ne, du musst ja noch die ganzen, das ist ja kein angestellter Stundensatz, sondern du bist ja selbstständig, du hast ja noch ganz viele Abgaben, die du leisten musst und
Ja.
Krankenversicherung und so. Ich denke, da wäre es in Deutschland sehr schwierig geworden. Aber klar, wenn du ein anderes, andere Lebenskosten hast und so, dann ist es auch nochmal eine andere Kalkulation. Prinzipiell, wenn du sagst, das ist so dein Establishing-Stundensatz, also sprich, du willst erstmal Erfahrung sammeln und dich etablieren, kann man das sicher so machen. Ich denke mal, heute ist halt, wirst du ja mit einem anderen Stundensatz abrechnen und dann dem Kunden kann es am Ende ja
Ja.
egal sein, wo du sitzt. Also ich würde auch, als wenn Kunden so argumentieren und sagen, ja, du sitzt ja auch in Mexiko, du kannst ja auch einen entsprechend niedrigeren Stundensatz ansetzen, das sollte natürlich dann kein Argument sein.
Nee, auf keinen Fall. Und dann nach diesem Gig hatte ich dann habe ich auch wieder über einen Kontakt. Da war dann eine Freelancerin, die hat schon bei der Agentur gearbeitet, die ist dann schwanger geworden und die hat mich gefragt, hier möchtest du nicht mich da vertreten? Dann habe ich da erstmal einen Kunden übernommen und dann nach fast einem Jahr war es eigentlich fast die ganze Agentur. Also dann habe ich dann irgendwie so 10, 12 Kunden gehabt gleichzeitig und dann
Nicht
natürlich
schlecht.
schon mit einem etwas höheren Stundensatz, aber da habe ich einfach mega viel gelernt. Also wir hatten dort, also ich habe da Facebook-Ads hauptsächlich gemacht und da hatte ich teilweise Werbeausgaben von so, so 40, 50.000 Euro im Monat
Ui.
und da kann man schon einiges dann lernen.
Ja, es
Und
ist ja
da.
auch so bei Facebook-Ads, du musst das Budget haben, um überhaupt sehen zu können, wie sich das auf größerer Skalierung entwickelt, ne? Also das hat man ja auch nicht in jeder Firma dann diese Möglichkeit mal zu lernen.
Und dann 2017, 2018 war das dann so, da hat das auch noch mega gut funktioniert. Also da
Ja.
ging das Tracking noch richtig gut bei Facebook-Ads, da konnte man noch richtig gute Ergebnisse erzielen. Das ist ja mittlerweile leider nicht mehr so
Nee,
einfach.
nee. Ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, würdest du sagen, das ist heute noch brauchbar oder ist es wahrscheinlich einfach wesentlich schwieriger geworden, da gute Ergebnisse
Ja,
zu erzielen, ne?
und anders. Also früher war es wirklich noch kalt, einfach Werbeanzeigen auf kalte Zielgruppen und da hat man schon echt gute Sales bekommen.
Ja.
Und jetzt mittlerweile ist es halt, ja, man kann es nicht mehr gut tracken, aber es funktioniert trotzdem noch, um kalte Zielgruppen vor allem zu erreichen.
Heißt, du hast dann Kunden im Wesentlichen so übers Netzwerk gewonnen, habe ich so rausgehört? Oder hattest du, weiß ich nicht, ein Fiverr-Gig oder gab es da spezifische Strategien, die du angewendet hast, um Kunden zu gewinnen?
Nee, das hatte ich eigentlich nie nötig, dass ich irgendwo mich, also ich habe mich natürlich bei Upwork und so angemeldet, bei freelancer.de. Genau, bei freelancer.de habe ich tatsächlich so die zwei ersten Kunden bekommen. Das war einer, für den habe ich eine WordPress-Website gebaut und für den anderen Kunden habe ich so Social Media gemacht, also Facebook-Content. Aber das waren so die einzigen Kunden, für die ich wirklich über so eine Plattform gewonnen habe. Die anderen Kunden waren dann tatsächlich über Kontakte. Und dann bei dieser zweiten Agentur, bei der ich gearbeitet habe, da habe ich ja dann immer mehr Aufträge bekommen. Und ja, das hat sich dann
So ein
richtig
Selbstläufer
gelohnt.
dann
Also
irgendwann, ne?
genau, ja.
Meinst du freelance.de oder meinst du freelancer.com als Plattform?
Ich meine freelancer.de oder
Okay, gibt es die auch?
freelancer.com. Ja, ist, glaube
Gibt's?
ich, das gleiche, nur dann die deutsche Version davon.
Das kann sein, ja. Das ist ja
Ja.
eigentlich irgendwie. Das Portal kenne ich tatsächlich nicht so, weil das, glaube ich, auf dem deutschen Markt wusste ich gar nicht, dass die auch hier so präsent sind. Aber okay,
Ja, das war
schauen
halt
wir
noch
mal.
vor vielen Jahren,
Ja.
beziehungsweise 2016, 2017. Mittlerweile gibt es ja da andere Plattformen auch.
Ja, also Freelancer-Plattformen gibt es auf jeden Fall einige inzwischen. Aber gut zu wissen, es ist, denke ich, für die ersten Kunden auch immer eine sehr gute Sache. Und dann halt je nachdem, was für eine Branche du
hast, auch im weiteren Verlauf. Aber gerade jetzt für diese ersten Kunden sind Freelancer-Plattformen eigentlich immer echt gut.
Ja.
Okay, das heißt, dann hat man irgendwann diesen Punkt erreicht bei dir, wo es wahrscheinlich kapazitätstechnisch eng wurde. Würde ich mal vermuten, wenn du sagst, die Kunden der Agentur sind da fast alle auf dich übergegangen und du warst dann teilweise auch durchgebucht. War das dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich vergrößere mich jetzt und mache daraus eher so eine Agentur?
Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich eher, dass es jetzt nicht meine Wunschkunden waren. Also es waren tatsächlich auch Sachen, die ich jetzt heute nicht mehr machen würde. Also ethisch eher fragwürdig, sage ich mal. Das bereue ich jetzt nicht oder so, weil ich halt auch mega viel gelernt habe dabei. Ja. Aber ich habe halt dann irgendwann an dem Punkt gesagt, nee, das möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Also es waren halt wirklich so, es waren viele Online-Coaches dabei, die halt dann, wo du dich dann anmeldest für ein Webinar und dann, ja, diese typische Funnel halt. Dann waren auf so, das war so eine Shampoo-Marke, die haben aber auch dann eher so, da war dann im Kleingedruckten irgendwie, dass man ein Abo dann abgeschlossen hat und so. Also alles eher so ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Und ja, habe ich halt irgendwann gesagt, nee, möchte ich jetzt nicht mehr so gerne machen. Und dann habe ich überlegt, auf welche Kunden habe ich denn Bock, was macht mir denn Spaß? Und ich hatte schon, ja, ich hatte ja schon einen Blog. Und da sind auch immer mal wieder neue Kontakte reingekommen, also Escape Rooms, Freizeitparks, Go-Kart, Bahn, alles Mögliche. Die haben mich dann halt kontaktiert, ob wir nicht zusammenarbeiten möchten. Mhm. Und dann ist mir die Idee gekommen, ja, die brauchen ja bestimmt auch Marketing.
Ja.
Und dann habe ich meinen ersten Escape Room-Kunden gewonnen. Das, mit dem arbeite ich jetzt immer noch zusammen. Also das war 2019, glaube ich, Anfang 2019.
Okay.
Also jetzt 5 Jahre schon arbeiten wir zusammen und dann habe ich irgendwann halt die anderen Kunden alle abgeworfen und dann halt immer mehr Kunden aus der Freizeitbranche dazu gewonnen und ja, habe die aber so damals noch selber betreut, also da war ich immer noch Freelancer und habe halt noch selber meine Zeit eingetauscht gegen den Stundensatz, aber jetzt, dann kam halt irgendwann der Punkt, dann wurde es wirklich zu viel. Und dann habe ich halt gesagt, ich hole mir jetzt Unterstützung dazu und habe dann halt so nach und nach diese Projekte abgegeben an andere Freelancer.
Das ist so dieser klassische Freelancer-Verbund, kann man das sagen, bei dir gewesen, wo man dann also sich mit anderen zusammengeschlossen hat und du hast dann schon noch wahrscheinlich das Projektmanagement gemacht oder wie lief das? Haben die mit dir abgerechnet oder am Ende auch mit dem Endkunden?
Genau, die Freelancer haben dann direkt mit mir abgerechnet und ich habe natürlich ja die Kunden noch rangeholt, das Projektmanagement gemacht, war dann auch noch ziemlich tief eingebunden in das Ganze, aber habe halt versucht, dann wirklich so diese zeitintensiven Aufgaben dann langsam abzugeben. Also es war dann, damals habe ich halt wirklich Marketing gemacht und jetzt mache ich eigentlich eher, jetzt bin ich eigentlich eher CEO von der Agentur. Also jetzt mache ich eigentlich kaum noch diese Marketing-Aufgaben selber. Also natürlich für meine Agentur schon noch ein bisschen, aber jetzt für den Endkunden mache ich da eigentlich fast gar nichts mehr mittlerweile.
Hast du auch Angestellte oder ist das alles aus Freelancern zusammengesetzt?
Ja, das sind alles Freelancer. Das hat sich so aus der Unternehmensstruktur ergeben, weil ich dann irgendwann eine estländische OÜ gegründet habe. Also das ist in Estland gibt es ja diese E-Residency, das heißt, du kannst da einen virtuellen Wohnsitz sozusagen bekommen und da dann ein Unternehmen gründen. Und das hat sich einfach ergeben, weil das so die einfachste Möglichkeit war, das hier von Mexiko aus zu machen, weil mit einem mexikanischen Unternehmen wäre es schwierig gewesen, dann mit deutschen Kunden abzurechnen und so weiter.
Ja, verstehe.
Und dann habe ich dort die OÜ gegründet und genau da schreibe ich dann auch alle Rechnungen drüber. Und da ist es halt auch schwierig, jetzt Angestellte zu haben. Es geht, glaube ich, schon irgendwie, aber ich habe mich dafür entschieden, das alles auf Freelancer-Basis zu machen. Das ist einfach, das ist leichter für jeden. Und ich mache das häufig so, dass ich einen Kunden habe und da teile ich halt dann einen Freelancer dafür ein. Das heißt, jeder Freelancer hat immer seine speziellen Projekte.
Ah, okay.
Und deswegen kann ich das eigentlich dann so auch ganz gut kalkulieren. Also ich sage, ich berechne dem Kunden jetzt das und das, der Freelancer kriegt dann die Summe und dann habe ich eben am Ende eine bestimmte Marge übrig.
Die Skalierung der Agentur ist wahrscheinlich dadurch auch relativ gut machbar oder sicher machbar, weil du ja immer weißt, was du an, also du hast keine monatlichen Gehälter oder so, du kannst immer die Leute zusammenstellen oder das Team für das jeweilige Projekt und weißt, das kommt auf jeden Fall rein an Festpreis oder ich weiß nicht, machst du Festpreise oder hast du einen Stundensatz? Wie rechnest du das ab?
Wir machen nur Festpreise. Also von Stundensatz sind wir komplett weggegangen, weil es eben, ja, man kann es einfach nicht wirklich gut kalkulieren dann.
Ja,
Und bei
verstehe ich.
Festpreisen hast du einfach, ja, manchmal gibt es halt mehr zu tun, manchmal gibt es weniger zu tun. Es gleicht sich dann am Ende alles aus. Und am Ende zahlt der Kunde, soll der Kunde ja nicht irgendwie jetzt uns für eine bestimmte Zeit bezahlen, sondern für das, was er bekommt am Ende. Und wenn sich das halt rechnet für den Kunden, dann macht es Sinn.
Ja, dann ist es ja für dich wirklich sehr gut planbar, ne? Wenn du weißt, hier Summe X ist für das Projekt freigegeben, bezahlt. Jetzt stelle ich mir intern eine Kalkulation auf mit meinen Freelancern und rechne das dann am Ende so ab, dass es eine entsprechende Marge gibt.
Genau, also das funktioniert bei uns immer so, ich habe dann einen Sales Call mit einem Kunden oder ich habe erstmal einen Strategie-Call mit einem potenziellen Kunden, dann weiß ich, was der Kunde ungefähr benötigt, dann kalkuliere ich das, was wir dem Kunden berechnen und dann spreche ich das mit meinem Freelancer-Team ab, wer da Lust hat auf das Projekt und dann sprechen wir eben ab, was dann der Freelancer von mir bekommt jeden Monat und ja, so kann man das eben perfekt kalkulieren und wenn ich halt sehe, das ist jetzt sehr aufwendig, der Freelancer kriegt jetzt die und die Summe dafür und am Ende verdiene ich dann nichts dabei, dann weiß ich halt, ja, ich muss das Angebot dann natürlich noch ein bisschen erhöhen.
Ja, spannend. Also ich meine, da sind jetzt viele Aspekte, die man mal hervorheben könnte. Also zum einen, dass du sagst, warst wahrscheinlich nicht so glücklich mit deinem Arbeitsalltag, weil du Dinge gemacht hast, wo du jetzt nicht wertetechnisch super hinterstandest, ne? Das ist ja eigentlich der Grund, warum man sich selbstständig macht, dass man sowas nicht mehr machen möchte. Zumindest bei vielen, mit denen ich so spreche. Dem bist du ja entkommen, indem du gesagt hast, was macht mir eigentlich Spaß oder welche Themen, wo liegt meine Passion? Und das ist ja dieser Freizeit-Escape Room-Bereich und hast da eigentlich genauso gehandelt, wie man idealerweise handeln sollte, wenn man sowas erkennt. Man sucht sich was einmal Spaß macht und shiftet seine Positionierung in deinem Fall, ne, auf diesen Bereich. Und jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, ist dieser Arbeitspart in deinem Leben wahrscheinlich erfüllender dadurch, weil du eben
Auf jeden
Sachen
Fall.
machst.
Also ich meine, Escape Rooms und Freizeitparks kann man, denke ich, ethisch sehr gut vertreten.
Ja.
Das ist wahrscheinlich so die Branche, die ja vielleicht auch am meisten Spaß macht. Es hat natürlich auch seine Schwierigkeiten manchmal. Also
Ja.
in der Freizeitbranche ist halt jetzt nicht so viel Geld da wie jetzt in der Finanzbranche oder so. Das heißt, du kannst jetzt da einem Kunden nicht Tausende von Euro im Monat berechnen. Und genau am Ende ist es natürlich auch ja sehr saisonabhängig. Also ein Escape Room ist halt im Sommer ein starkes Sommerloch. Da muss man dann auch eben dagegen ankämpfen. Aber insgesamt ist die Branche schon, ja, macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja, also ich bin ja jetzt neuerdings auch in dieser Branche vertreten, mit einer Gründung. Und das ist schon einfach mal was anderes, sich beruflich mit was zu beschäftigen, was eigentlich Freizeit ist, ne? Also dieser ganze Bereich ist ja, das machen Leute ja in ihrer Freizeit und um Spaß zu haben. Und das ist schon erfrischend einfach, wenn man sich jetzt immer nur mit Business-Themen beschäftigt. Das ist immer eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter und ja, so dieses Pflichtbewusstsein, weil es der Job ist. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann auch einfach den Arbeitsalltag lockerer macht, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Auch wenn es natürlich letztlich trotzdem Dinge wie Marketing und so sind, wo ja auch, also da ist dann nicht immer nur muss Spaß machen, sondern muss funktionieren am Ende, ne?
Ja, das ist teilweise auch die Schwierigkeit in der Branche, dass halt die meisten jetzt, sagen wir mal, Besitzer von kleineren Freizeitaktivitäten, die interessieren sich halt nicht so für das Thema Marketing oder man
Nee.
muss erstmal Überzeugungsarbeit leisten, dass sie überhaupt verstehen, dass Marketing eine gute Investition sein kann. Da fehlt einfach noch so ein bisschen, ja, das Wissen in der Freizeitbranche und das versuche ich natürlich dann auch so ein bisschen über meinen Podcast rüberzubringen. Da spreche ich ja immer mit Freizeitanbietern und da sprechen wir auch sehr stark über das Thema Marketing Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, dass eben dann ja die Freizeitanbieter da auch ein bisschen mehr drüber lernen und dann erkennen, ah, hier Marketing ist ja nicht nur irgendwie eine Ausgabe am Ende, sondern ich kriege ja dann eigentlich mehr Geld zurück, als ich investiere, wenn ich es gut mache.
Ist der Podcast bei dir ein nennenswerter Faktor bei der Kundengewinnung?
Ja, würde ich schon sagen. Also man erkennt jetzt nicht so direkt. Also ich erkenne jetzt nicht hier, der und der Podcast hat jetzt so und so viele neue Kunden gebracht.
Nee, das ist
Aber so
klar.
über die Zeit baut man sich halt dann schon ja, eine Marke auf.
Ja.
Also wenn ich mit neuen Leuten spreche, dann sagen sie auch immer, ah, hier, ich habe dich schon mal gehört, ich kenne deinen Podcast. Und das macht, denke ich, schon viel aus, auch für das Vertrauen dann. Und es ist natürlich auch für mich jetzt hier in Mexiko ein gutes Instrument, weil ich ja jetzt nicht in Deutschland irgendwie rumfahren kann und die ganzen Freizeitaktivitäten besuchen kann. Und so habe ich ja halt dann die Möglichkeit, also sozusagen einen virtuellen Kaffee zu trinken mit vielen Leuten aus der Freizeitbranche und Kontakte
Ja.
zu knüpfen.
Ja.
Und es ist dann schon ein sehr cooles Tool.
Ja, ist eine schöne Networking-Maßnahme auch, ne? Wenn man
Ja.
regelmäßig Folgen aufnimmt, hat man immer interessante Gespräche mit den Leuten. Es ist nicht so dieses, wenn man jetzt auf Networking-Events ist, dieses Unangenehme, man muss sich da erstmal vorstellen und es ist dann immer so ein bisschen gezwungen. So, wenn man eine Podcast-Folge aufnimmt, wissen beide Parteien so, woran sie sind. Es gibt gleich ein Gesprächsthema und man hat danach trotzdem einen guten Eindruck von seinem Gegenüber bekommen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist für dich so ein Networking slash, aber auch wirklich Kundengewinnung, ne?
Genau, ja, Kundengewinnung eher dann so nebenbei. Also es sind sicher schon einige Kunden darüber gekommen. Und ja, Networking, das ist einfach super. Also wenn ich jetzt einen Gast habe, dann frage ich auch immer später nochmal hier, mit wem sollte ich noch sprechen? Und dann werde ich da wieder connected mit einer anderen Person. Und da waren schon echt sehr viele interessante Gesprächspartner dabei.
Sehr gut. Hast du in deinem Freelancer-Team deutsche Freelancer oder welchen Nationalitäten arbeitest du zusammen?
Ja, Deutsche und Österreicher habe ich im
Ah ja.
Team. Also mir war das wichtig, dass es immer deutschsprachig ist, weil sie ja Google Ads machen, Meta Ads, und da muss man halt die Texte dafür schreiben. Die sollen auch direkt mit dem Kunden immer im Austausch sein. Also das ist mir auch immer wichtig, dass ich eben bei der Agentur, dass ich dem Freelancer oder der Freelancerin sofort die volle Kontrolle gebe über das Projekt. Also wir haben dann einen Slack-Kanal, dort sind die Freelancer drin mit dem Kunden. Und nach dem Kickoff-Call wird es eigentlich sofort an die Freelancer komplett abgegeben. Das heißt, die sind da immer in vollem Kontakt mit dem Kunden. Und dann kann ich mich da rausziehen und dann eben ja, an die Akquise wieder gehen, die nächsten Kunden gewinnen. Ich bin natürlich da trotzdem immer mit involviert in das Projekt, aber ich gebe da den Freelancern eigentlich freie Hand.
Also seid ihr so ein komplettes Remote-Team eigentlich?
Ja, genau.
Seht ihr euch auch ab und zu mal, oder?
Bis jetzt nur virtuell. Also wir haben jetzt im Dezember eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht.
Ja, sehr gut.
Da bin ich eigentlich ganz dankbar für die ganzen virtuellen Teambuilding-Events, die da durch die Pandemie entstanden sind, weil da gibt es jetzt echt ganz coole. Wir haben so ein Pub-Quiz gemacht mit einem Radiomoderator. Also das war auch echt lustig dann.
War das ein richtiger Moderator oder war das so eine aufgenommene Stimme?
Das war ein richtiger Moderator. Also
Ah
das
ja,
war wirklich
okay.
ein Live-Pub-Quiz. Klar, ich würde natürlich schon gerne mal alle persönlich auch kennenlernen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil viele von den Freelancern reisen auch. Also
Ah
eine
ja.
Freelancerin ist tatsächlich jetzt auch in Mexiko, aber an der anderen Küste. Also das sind auch nochmal
Ah.
3 Stunden Flug. Vielleicht schaffe ich es da, die nochmal zu sehen. Ja, und die anderen reisen auch immer sehr, sehr gerne, sind immer irgendwo unterwegs. Aber ja, vielleicht schafft man es trotzdem mal irgendwie, sich zu treffen.
Was ich auch noch hervorheben würde, was jetzt die Hörer nicht sehen, aber ich habe mir deine Website ja auch im Vorhinein angeguckt und gut, du bist jetzt Marketer, da ist es naheliegend, dass das auch gut ist, aber ist nochmal so ein schönes Beispiel für eine gelungene Freelance-Schrägstrich, ist es ja eine Agentur-Website, ne? Weil da so alles drauf ist, was ich jetzt als Freelancer oder auch Kunde, der jetzt vielleicht bei dir buchen würde, wissen möchte. Also ich sehe die Referenzen. Ich glaube, du hast auch eine Case Study zu einem Escape Room online, hatte ich irgendwie gesehen.
Ja.
Genau. Hast Buchungsoptionen mit Calendly und so. Also im Prinzip so, dass man die Einstiegshürde wirklich senkt für den Kunden, da so ein Erstgespräch zu buchen oder so.
Ja, Also ich habe meine erste Website habe ich selber gebaut mit WordPress. Die war dann, glaube ich, auch so 5, 6 Jahre online. Und jetzt 2022 habe ich aber dann eine Agentur mir reingeholt, die eben dann ein komplett neues Branding auch gemacht hat für mich. Da habe ich wirklich einiges investiert und dann eben auch eine komplett neue Website, auch wieder mit der Agentur zusammen. Und ja, das sieht man einfach den Unterschied, ob das jetzt von WordPress irgendwie mit WordPress selber gebastelt ist oder ob du da halt ein professionelles Design hast.
Voll. Also wenn ihr das könnt, finanziell, das ist ja im ersten Jahr vielleicht nicht so da, wo man jetzt das Geld direkt investiert, aber wenn ihr die Mittel habt, dann auf jeden Fall zu jemandem gehen, der das für euch macht, weil ich finde, das wird sicherlich für dich auch einige, die Conversion extrem erhöht haben, dass du da jetzt so eine sehr ansprechende Website hast, die da alles Mögliche hat, was man so braucht.
Ja, also so die direkte Conversion Rate auf der Website ist tatsächlich bei mir nicht so relevant. Also es gibt tatsächlich wenige, die wirklich auf die Website gehen und dann Termin buchen. Aber es ist einfach für mich eher ein Branding. Also wenn jetzt jemand den Podcast anhört und sich dann denkt, ah, so Marketing, da bräuchte ich vielleicht mal Unterstützung, dann guckt er sich vielleicht die Website an und dann muss die einfach professionell wirken. Und dann irgendwann kontaktiert er mich vielleicht über LinkedIn oder über E-Mail und dann weiß ich, habe ich natürlich nicht diesen Zusammenhang jetzt zu der Website direkt, aber ich weiß, dass das im Hintergrund auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt.
Ja, Branding ist ja auch was, im Prinzip ist es der gleiche Aspekt wie im Podcast, ne? Also, wenn du sagst jetzt, wenn ich jetzt Anzeigenkunden habe und die fragen mich, ja, wie ist das denn so mit Conversions dann über die Folge? Dann sage ich immer, ja, denk nicht so sehr an Conversions jetzt, dass jetzt jemand hört und dann direkt bei euch kauft oder so, sondern denkt das wirklich eher als Branding-Maßnahme. Die Leute hören von eurem Produkt, gerade wenn man so eine Anzeige zum Beispiel oder eine Folge einfach mehrfach ausspielt oder verschiedene Themen hat. Und wenn dann der richtige Zeitpunkt kommt, dann erinnern sich die Leute halt an die Person oder die Brand, die sie da hören. Und dann ist dieser Effekt, glaube ich, erst so richtig da im Vergleich zu jetzt, ne? Dass man sagt, ich gehe jetzt auf die Seite oder ich höre mir jetzt den Podcast an und werde dann sofort tätig. Das ist ja bei unseren Leistungen, also gerade jetzt, wenn man jetzt eine Agenturleistung anbietet oder ein Produkt, jetzt zum Beispiel bei mir Goodlands, das entscheidet man auch nicht mal eben in 5 Minuten und sagt, ich buche mir jetzt das Buchhaltungstool oder in deinem Fall, ich buche mir jetzt den Jan für eine Optimierung meiner Anzeigenstrategie oder sowas. Ja. Zum Schluss einer jeden Folge habe ich immer noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle, und die stelle ich dir jetzt auch. Und zwar dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, wenn du dein ganzes Wissen deiner Selbstständigkeit so auf einen einzigen Tipp jetzt beschränken müsstest.
Wow.
Da
Ja,
muss man erstmal einen
das
Moment
müssen
drüber
auch.
nachdenken.
Ja. Also es trifft natürlich jetzt nicht auf alle zu, aber ich würde wirklich sagen, das, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass mit diesem Emergency Fund, also dass man wirklich sich, bevor man sich selbstständig macht, also es trifft jetzt nicht für die zu, die zufällig reingerutscht sind oder die jetzt irgendwie entlassen worden sind oder so, aber wenn man das wirklich plant vorher, dann auf jeden Fall 1, 2 Jahre Emergency Fund sich zurücklegen. Da gibt es auch bei den digitalen Nomaden hört man das oft, die sogenannte Freedom Number, das ist halt die Zahl, dieser Kontostand, der dir die Freiheit verschafft. Und dann, wenn du halt das angespart hast, bei mir jetzt als Beispiel waren das 10.000 Euro auf dem Konto. Das wäre wahrscheinlich jetzt vielleicht ein bisschen höher, vor allem wenn man in Deutschland lebt. Aber genau, dann hat man erstmal diese Gewissheit, mir kann erstmal nichts passieren. Ich muss jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen irgendwie jeden Auftrag annehmen am Anfang, sondern kann halt wirklich das annehmen, was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe. Und dann kann man da wesentlich entspannter reinstarten.
Sehr guter Tipp. Also ich sage immer, 3 bis 6 Monate Rücklagen sind nicht verkehrt, wenn man startet, weil dann, ich meine, man kennt das, ne? Man hat vielleicht mal einen Kunden, der nicht direkt zahlt, weil irgendein Problem, es gibt ja immer irgendwas, was auftreten kann und man muss vielleicht mal einen Monat überbrücken. Es ist halt einfach nicht so wie im Angestelltenverhältnis, dass das Geld auf jeden Fall an diesem Tag kommt, sondern es kann halt einiges passieren und die Ausgaben, die laufen ja immer weiter. Ja, sehr guter Tipp. Wo finden denn meine Hörer dich, wenn sie mit dir arbeiten wollen?
Wenn zufällig ein Freizeitanbieter dabei ist, dann auf lebegeil-media.com. Und da einfach, ja, über Calendly zum Beispiel kann man dann ein Gespräch ausmachen. Oder wenn ihr vielleicht auch ein interessantes Thema habt für meinen Podcast in Richtung Marketing, dann könnt ihr mich da auch gerne kontaktieren auf lebegeil-media.com. Und vielleicht ergibt sich da ja was.
Sehr gut. Jan, ich danke dir, dass du hier warst und so transparenten Einblick in deine Selbstständigkeit gegeben hast. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Yannick. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut doch mal in unserer Facebook-Community vorbei. Freelancer Kooperation und Austausch heißt die und ist verlinkt in den Shownotes. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.